Ich habe mir gerade in meinem Herz jetzt, wo wir so gesungen haben miteinander, vorgestellt, das ist, die Worte sind schwach, wie das ist, wenn am Ende der Zeit alle Erlösten mit dem Lamm Gottes vor dem Thron Gottes sind und einstimmen in den einen größten Hymnus des Lobes Gottes, wo wir wirklich können sagen, mit Jesus alle erlöste eben Menschen bis zum Ende der Zeit, es ist vollbracht. Halleluja. Also es hat mich jetzt richtig berührt. So. Mein Herz und meine Gedanken sind richtig voll. Auch was du vorher gesagt hast, was so einleitend auch so war oder einleitend, einfach was schon Teil vom Gottesdienst war, auch eure Situation, wo ihr drinnen stand. Und ich finde es gewaltig, wirklich, wenn es so einen Moment von der Versöhnung dann unter dem Kreuz gehen kann. Und du hast so gesagt, eben, auch wenn es vielleicht ein kleiner Akt ist, den ihr nächsten Sonntag macht, ich habe dann so gedacht, jetzt mal ganz menschlich gesprochen, als Jesus damals gestorben ist am Kreuz, außerhalb von den Toren Jerusalems, gekreuzigt worden ist, das war auch ein kleiner Akt gewesen. Wenn man ehrlich sagt, ich meine, das ist das Passa ist gewesen im Judentum, das heißt, die Leute sind alle beschäftigt gewesen, mit Einkaufen, mit Vorbereitungen für die Fertigung und so weiter. Das ist weniger wie ein Rand, am Rand gewesen, außerhalb von der Stadt. Ja gut, wieder eine Hinrichtung und so. Aber was ist es gewesen? Der Heilungsmoment, oder? Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden und es ist die Botschaft bis heute und es bleibt die Botschaft bis in Ewigkeit. Und von daher, wir wollen es nicht zu klein schätzen, dort wo Versöhnung, wo etwas geschieht unter dem Kreuz, achtet es nicht, kriegen wir wirklich nicht. Der Herr hat so viel wachsen lassen daraus, Neues entstehen lassen. Er soll es machen. Wir werden einfach die Schritte tun, die wir tun können, und er uns auch aufs Herz legt, er soll es machen. Und von daher, ich finde es toll, ich finde es mutig und super, dass es anpackt. Und ich denke, auch meine Predigt passt heute dazu. Es geht um Hoffnung. Mein Kernthema ist Hoffnung heute Morgen. Hoffnung. Ich habe vor einigen Tagen telefoniert wieder einmal mit einer alten Bekannten, wo ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte, aber tiefgläubige Frau, die auch durch schwere Zeiten in ihrem Leben durchgegangen ist, die Scheidung erlebt hat und wirklich viel, viel Not auch erlebt hat. Es hat mich immer beeindruckt, wie sie den Fokus dennoch auf den Herrn haltet. Sich in Frage stellt, immer auch, aber den Fokus immer auf den Herrn halten hat. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen, vor einiger Zeit wieder mal telefoniert miteinander und haben über vieles gesprochen. Noch über einem Jahr. Natürlich habe ich die ganze Situation, die uns herausfordert, alles mit Corona hoch und runter. Und so, dann habe ich einfach so gesagt, na, weißt du was, es ist doch so super, dass wir eine Hoffnung haben über dieses irdische Leben hinaus, oder? Ich habe einfach so gesagt, ich bin echt froh und dankbar, dass wir eine Hoffnung haben über dieses irdische Leben hinaus. Dann hat sie gesagt, weit über dieses irdische Leben hinaus. Ich denke, wow, das ist es. Weit über das irdische Leben raus. Das hat bei mir so richtig gezündet. Ich denke, das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Wir haben nicht nur eine Hoffnung über das irdische Leben hinaus, sondern weit darüber hinaus. Das sind so die kleinen Worte, die Entscheidendes setzen. Die Hoffnung, der Urgrund von der lebendigen Hoffnung, die wir haben, denke ich, ist gut erklärt von Paulus in Römerbrief, Kapitel 5. Römer Kapitel 5, die erste Vers. Weil wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir durch Glauben auch, eben nicht nur Frieden, sondern auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, wirklich mit ihm zusammenziehen. Wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir sind gerechtfertigt. Wir haben Friede mit Gott. Wir haben Zugang. Wir sind berechtigt, die Gegenwart Gottes durch Glauben, durch Vertrauen an Jesus Christus. Und jetzt geht es aber weiter. Das ist der eine, ich meine, der schöne Teil von der Hoffnung. Jetzt geht es weiter, Vers 3. Nicht allein aber dessen rühmen wir uns, sondern wir rühmen uns auch in den Drangsalen, in den Trübsalen. Das ist jetzt etwas, wo mir nicht so gefällt, euch auch nicht, denke ich, klar. Wir rühmen uns auch in den Trübsalen, in den Drangsalen. Warum denn? Warum? Wir rühmen uns nicht der Drangsalen und Trübsalen, sondern in schwere Zeiten, weil wir wissen, und das finde ich jetzt wichtig, weil wir wissen, dass Trübsal, das Drangsal Ausharren bewirkt, Geduld bewirkt. Das Ausharren, die Geduld aber bewirken Bewährung. Und die Bewährung bewirkt Hoffnung. Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Wenn man nur in der Drangsal, in der Trübsal hängen bleibt und der Fokus verliert, Verankerung verliert, der Zugang wie verliert im Geist, dann ist man wirklich wie in einer Waschmaschine, ne, durcheinander gewirbelt. Das kenne ich auch. Sag's euch ehrlich, erschüttert mich auch immer wieder einmal. Denke ich mir, jetzt bist du so lang gläubig. Aber immer wieder mal passiert es auch. Und dann ist es gut, dass man so Wort haben. Den Fokus wieder neu setzen lassen. Bewährig. Also ausharre Geduld, bewährig und dann Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zuschande werden. Denn die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Liebe vor Gott, die größte Zuwendung Gottes ist gesetzt, ist gegeben im Heiligen Geist, in meinem Herz. Auch wenn ich es vielleicht nicht immer spüre. Das ist ein Fakt, wo Gott gesetzt hat. Das ist für mich so eine wunderbare Grundlage, Zusammenfassung dessen, was wirklich lebendige, überzeugte, christliche Hoffnung ist, wo auch verhebt oder wo verheben will, wo durchhebt, eben gerade auch, wenn vieles durcheinander gewirbelt ist, vielleicht auch in der Gemeinde. Und wir sehen es da eben, wir rühmen uns nicht nur eben der Hoffnung, sondern auch der Trübsal, weil sie Ausharren bewirkt, Bewährung bewirkt, Hoffnung. Ich denke, das ist auch für euch im Prozess in der Gemeinde. Ich meine, 2009 ist eine lange Zeit, oder? Kann man rechnen, das sind 13 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Aber für Gott ist es ein Hauch. Und es ist gut, durchzuheben. Durchzuheben. Und ich denke auch, die Basis, und das ist ja das, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist für mich eine der größten Herausforderungen auch in meinem Glaubensleben immer wieder. Wirklich offen zu bleiben, mich heilen zu lassen vom Herrn, offen zu bleiben, die Hand und das Herz auszustrecken an Menschen, die wirklich schuldig geworden sind, mir gegenüber. Und das heißt, wenn man wirklich dann Anzeichen von der Versöhnung, vom Aufeinander zugeht, wahrnimmt, sie anzunehmen, darauf zuzugehen. Lerne, die Hoffnung wirklich zu behalten, die Hoffnung zu leben, weil Gott ein Gott von der Hoffnung ist. Gott ist ein Gott von der Hoffnung. Römer 15, Vers 13, ein wunderbares Wort. Römer 15, Vers 13. Manche von euch kennen es sicherlich auch auswendig, gell? Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir Hoffnung haben, die Hoffnung nicht verlieren, dann kommen wir wirklich nicht zu Schanden. Ja? Es gibt schwere Wegabschnitte, es gibt herausfordernde Wegabschnitte, eben in so einer Gemeinsituation oder auch im persönlichen Leben, wenn halt bettet wird, glaubt wird und die Heiligkeit noch nicht eingesetzt. Das ist, da ist Gott so souverän. Manchmal setzt sie ein durchs Gebet, manchmal setzt sie ein durch ärztliche Unterstützung. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Ich möchte das, was Gott mir gibt, möchte ergreifen. Im Glauben. Wir haben den Gott von der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann auch ein ganz bekanntes Wort, 1. Korinther 13, 13. 1. Korinther ist ja dieses hohe Lied der Liebe. Es ist schon unglaublich, wie die Liebe dort charakterisiert wird. Was für eine Spannkraft das sie hat, was für eine Ausdauer, was für eine Zielrichtung. Aber dann heißt es am Schluss, eben, wir haben noch nicht erkannt, im Prinzip haben wir es vollkommen noch nicht erkannt. Wir sehen es wie durch einen Spiegel. Und die Spiegel in der Antike sind so, dass man es, man hat schon was gesehen, aber unscharf. Nicht so wie unsere heutigen Spiegel. Also wir haben ihn erkannt, den Vollkommenen. Denn wirklich, der die Vollkommene, die Agape-Liebe hat, aber wir strecken uns danach aus. Und dann sagt Paulus letztlich, nun aber bleiben, Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe ist das höchste Seiter. Aber ich finde das toll, dieses Dreiergespann. Es bleiben in der Summe Glaube, Hoffnung, Liebe. Und in dem Dreierteam kann man fast sagen, ist die Hoffnung so wie die Mitte. Die Mitte, wie so eine, vielleicht ein Gelenk, wie ein Gelenk. Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Hoffnung ist wie so die Brücke oder das Gelenk eben zwischen Glaube und Liebe ohne Hoffnung. Wenn nur Glaube und Liebe, das geht wie ein Krampf. Die Hoffnung. Die Hoffnung ist das, was das Herz aufgeht. Die Hoffnung ist das, wo Witte gibt. Ich habe mir das gedacht vorhin bei den Liedern, die wir gesungen haben, oder die biblischen Texte, die du da so aufgereilt hast. Da geht doch das Herz auf, oder? Da ist das Wort Gottes, da geht das Herz auf. Das ist Hoffnung gewesen. Hoffnung, die du da aufgereilt hast. Ich denke, das ist das beste Beispiel für meine Predigt. Hoffnung aus dem Wort Gottes. Hoffnung kann man kultivieren. Hoffnung kultivieren im Leben, in der Gemeinde, eben durch das Wort Gottes, durch entsprechende Lieder. Ich sage mal so, die Hoffnung fällt nicht einfach vom Himmel. Halleluja, sie fällt vom Himmel, sie kommt vom Himmel. Aber wir haben auch eine Aufgabe, die Hoffnung zu kultivieren in unserem Herzen. Das ist wirklich eine Aufgabe. Paulus schreibt an Thessalonicher und das beeindruckt ihn. Gleich am Anfang schrieb er, wir denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also eben, wir können vieles machen für den Herr, euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, alles gut, wichtig, aber eben auch und eure Geduld in der Hoffnung. Die Hoffnung ist viel mehr wie Arbeit oder ein Werk. Die Hoffnung ist das, was das Leben freisetzt. Wenn ich in hoffnungsvolle Augen hineinschaue, ist es etwas ganz anderes, als wenn ich in müde Augen hineinschaue. Und bald sehen wir ja wieder mehr wie nur die Augen im Gottesdienst. Wenn die Masken dann fallen, freue mich drauf. Dann sehen wir auch den Mund wieder. Wir sehen den ganzen Gesichtsausdruck wieder. Und wenn da die Hoffnung überkommt, ist das die Kraft. Wenn nur die Arbeit und das Werk überkommt, dann kann das manchmal ein bisschen wie verbissen sein. Aber die Hoffnung, finde ich, gibt so wie die Witte, die Freiheit, das kommt aus der Tiefste von der Seele aus. Und das ist das, was Paulus da an Thessalonicher eben auch gleich im Einstieg schreibt. Wir haben auch eure Geduld in der Hoffnung gesehen, auf den Herr Jesus. Und das ist der Kernpunkt, die Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung ist auch ein bisschen wie ein Anker. Ich finde die Bilder so schön, wie ein Anker. Ein Anker macht etwas fest, fixiert etwas in stürmischer See, ganz wichtig für Schiff, der Anker. Ist wie ein Anker, wo machen wir den fest im Glauben? Wo machen wir unseren Anker fest im Glauben? Im Allerheiligsten, im Heiligtum Gottes, in der Gegenwart Gottes. Wir haben Zugang zu ihm. Zugang, der Weg ist frei in die Gegenwart Gottes. Und von dort kommt Hoffnung. Und ich muss auch sagen, es gibt keine andere Hoffnung. Wir haben viele irdische Hoffnungen. Die sind alle gut und auch wichtig. Ja, irdische Hoffnung, dass es klappt mit dem Schulabschluss für jüngere Leute, dass es klappt mit der Arbeit, dass es klappt mit dem Nachbar, dass es klappt in einer Begegnung mit jemandem oder so. Einfach, wir leben in vielen Bereichen von Hoffnung, aber die Hoffnung, die eine Hoffnung, die herausgehobene, die herausragende Hoffnung, diese andere Hoffnung, das ist die Hoffnung, eben, wo der Anker im Allerheiligsten festmacht. Und ich denke, das ist gerade etwas auch in diesen Zeiten jetzt. Wir haben wirklich viele Möglichkeiten, jetzt über diese lebendige Hoffnung Rechenschaft abzugeben, die wir haben. Gerade jetzt mit Corona, wo der Tod, die Angst vor dem Sterben so nach vorne gerückt ist. Und ich meine, bei uns in Deutschland ja noch viel schlimmer. Von der Politik auch und so weiter. Wirklich immer wieder. Jetzt das Neueste von unserem Gesundheitsminister ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt. Es ist schon verrückt, was ihm alles so einfällt. Wir sehen das schon lange, dass Krankenhäuser, Intensivstationen null Probleme sind. Es läuft alles bestens. Ja, jetzt haben wir immer noch zu viele Tote. Wir haben immer noch zwischen 100 und 150 Tote. Corona, das ist ihm immer noch zu viel. Ich habe inzwischen mal gesagt, ich sage es mal ein bisschen, ist es eine Schande, an Corona zu sterben? Man kann an allem sterben, wirklich, aber nicht an Corona. Hat man langsam den Eindruck. Man muss sich fast schämen. Das kann nicht sein. Nein, das habe ich vor kurzem mit einem Jugendlichen gesagt, der auch wieder mit diesen vielen Toten gekommen ist. Ja, willst du die Tote verarbeiten? Ich kann es nicht mehr hören, wirklich nicht. Wir werden alle sterben. Aber dann kommt das Wort Gottes von Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird sterben und tot bleiben. Ja, das habe ich auch schon gewusst. Nein, eben nicht. Er wird sterben und leben. In Ewigkeit. Das ist der Unterschied. Wort Gottes. Lebendiges Wort Gottes. Hoffnung. Und ich sage es euch, ich habe nicht aufgeschrieben, wie oft ich diesen einen Vers, wie oft ich den Menschen gesagt habe in den letzten 2 Jahren. Nur den einen Vers. Und ich sage auch da, es ist Gesetz dann, was die Menschen mit dem machen, ist ihre Verantwortung. Ich muss es gar nicht sehen. Wir sehen. Und ich möchte euch echt Mut machen, wenn ihr Gespräche in die Richtung, setzt dieses Wort von Jesus aus dem Mund von Jesus. Wahrlich, wahrlich, hat das eingeleitet. Wahrlich, wahrlich, ich aber sage euch, Johannes 5, Vers 24. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Nein, es ist Johannes 11, 24. Lazarus, die Geschichte vom Lazarus. Dort ist es eingebettet. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Hoffnung. Hoffnung verankert im Allerheiligsten. in die Gegenwart Gottes. Er ist zur Rechten Gottes und vertritt die, die sich an ihn wenden, sagt der Hebräerbrief. Er hat das Blut zur Sühne gebracht, zur Bedeckung der Schuld. Und das habe ich wichtig gefunden, auch noch, Tom, wo du gesagt hast. Es geht nicht darum, dass man, wer weiß, wie jetzt der Acker wieder aufflügt und grabt und macht und schaut, was da alles war ist oder so. Also gerade eben, wenn er jetzt wirklich auch Begegnung kennt mit Leuten. Sondern es geht darum, dass Schuld bedeckt wird. Durchs Blut Jesu. Erkannt, bekannt, bedeckt. Und nur dort geschieht heilig. Wenn man Altes wieder auffrisst, in einer unheiligen Weise, ist es nachher vielleicht noch schlimmer. Gott mögt Herzen berühren, dass wirklich Bedeckung durchs Blut Jesu möglich ist und angenommen wird. Die Hoffnung ist eingebettet und gewurzelt und bleibt gewurzelt im Zeugnis von Jesus Christus. Die Hoffnung ist lebendig. Sie lebt in dir und in mir und die Hoffnung hat einen Namen. Diese Hoffnung, die lebendige Hoffnung. Und der Name ist, ihr kennt ihn alle, Jesus Christus. Amen. So ist es. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Also einleitend hätte Paulus schon die Hoffnung, die die Thessaloniker gelebt haben, hat er schon gerühmt und ist dankbar dafür. Und jetzt schrieb er über Nüchternheit im Glauben. Ich finde das so toll, über Nüchternheit. Und ich finde es so super, was zur Nüchternheit gehört, nämlich die Hoffnung. Also, 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das gehört zur Grundausrüstung von einem Gläubigen. Der Panzer des Glaubens, der Panzer, ja, wo das Herz wirklich schützt. Und den Helm der Hoffnung, die Rede ist vom Helm der Hoffnung auf das Heil. Hier, der Helm, wo der Kopf schützt, wo Gedanken schützt. Nüchternheit hat also viel damit zu tun, mit dem Helm der Hoffnung unterwegs zu sein. Das ist Nüchternheit. Lebendige Hoffnung. Das ist Nüchternheit. Nüchtern sein heißt angetan sein mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Hoffnung darauf, dass wir leben können, dass wir leben werden, heute in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes und in Ewigkeit in seiner Kraft. Es beginnt heute, nicht erst, wenn wir gestorben sind. Heute ist der Tag des Heils, heute ist der Herr und will verändern. Das ist das Gewaltige an lebendigem Glauben, an lebendiger Hoffnung. Es beginnt heute in dir und in mir, dort, wo mir das Herz öffnet. Dort, wo wir den Panzer des Glaubens tragen und den Helm des Heils, den Helm der Hoffnung auf das Heil. Also, wirklich ein Wort für heute. Ich muss den Helm anziehen und dann kann ich die Hoffnung auch immer abrufe. Was ist der Helm des Heils? Der Helm des Heils denkt über das Himmlische nach. Der Helm des Heils. Der ist nicht nur im Irdischen verankert, der Helm der Hoffnung auf das Heil. Der ist nicht einfach im Irdischen, sondern der Helm der Hoffnung auf das Heil setzt sich immer auch mit dem Himmlischen auseinander. Immer. Das ist omnipräsent, das Himmlische. In unseren Gedanken, durch Wort Gottes, durch Impuls vom Herr, durch Lieder, durch gute Glaubenslieder. Ich möchte dich wirklich ermutigen heute Morgen, zieh diesen Helm des Heils an. Zieh ihn an, löss ihn an, den Helm der Hoffnung auf das Heil. ich brauche ihn. Ich brauche Jesus. Deswegen ab und zu ist es sogar gut, ich mache das ab und zu, so, dass ich sage, Herr, und ich ziehe diesen Helm der Hoffnung bewusst wieder an. Und ich fasse dann auch an meinen Kopf den Helm der Hoffnung. Mach es mal, probiert es mal, spüre es mal mit der Hand. Legt mal die Hand wirklich, könnt die Augen zumachen. Legt mal die Hand wirklich so auf den Kopf und spreche jetzt im Geist, ich ziehe den Helm von der Hoffnung im Heil von Jesus Christus. Ich ziehe ihn an, dass das Himmlische, der Himmlische wirklich meine ganze Gedankenwelt durchdringt und ihn nimmt. Den Helm der Hoffnung des Heils. Halleluja. Im 1. Petrusbrief schrieb Petrus, nicht Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Zu was? Zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeboren, von Neuem geboren, zu einer lebendigen Hoffnung. Eine Hoffnung, die lebt, die verankert ist im Heiligtum Gottes. Das ist Leben. Und dann heißt es weiter im 1. Petrusbrief: Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern, wieder die Nüchternheit, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hoffnung, die euch dargeboten ist, die euch gegeben ist, im Offenbarwerden vor Jesus. Titus 1, Vers 2. Wir haben Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Ja, wir haben Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Titus 1, Vers 2. Titus 2, Vers 13. Wir warten auf die selige Hoffnung und das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Wir warten darauf, auf diese selige Hoffnung. Also, wir haben Hoffnung, weil wir die Worte und die Taten Jesu kennen. Wir haben Hoffnung und diese Hoffnung hat sehr viel mit dem Wort Gottes zu tun. Nochmal, das, was du vorhin aufgereiht hast, ist Wort Gottes gewesen. Das ist etwas, was ich mir vorstellen kann, wo ich lesen kann, wo ich darüber nachdenken kann. Vorstellen, was das Wort Gottes mir sagt. Vorstellen auch, wie es im Himmel aussieht. Vorstellen, was die Tatsachen im Himmel sind. Und das werde ich mit euch gern machen. Hoffnung ist auch wie ein Filter, ein bisschen wie ein Filter. Wir sind natürlich so stark mit dem Irdischen connected jetzt. Das ist das, was wir mit unseren Augen zuerst sehen, was wir zuerst hören, was wir zuerst riechen, was wir zuerst spüren. Ganz logisch. Wir sind Teil dieses Irdischen, aber wir sind auch Teil des Himmlischen. Wir sind gesetzt in die himmlischen Welten, schrieb Paulus. Kann man es noch gar nicht so vorstellen. Der Helm der Hoffnung will das immer wieder in unsere Hirnwindungen reinbringen. Ich möchte euch jetzt reinnehmen. Offenbarung 5. Stellt euch die Szene vor. Stellt sie euch wirklich vor. Und ich lese sie bewusst aus der modernen Übersetzung. Hoffnung für alle. Stellt euch vor, diese Szene da am Thron Gottes, und fokussiert den Blick wirklich auf die eine Person, die im Zentrum steht. Und wie diese Person, wie dieser Menschensohn zu den Menschen steht, also auch zu dir. Welche wichtigste Autorität, welche wichtigste Funktion, jetzt in Anführungszeichen, diese Person hat am Thron Gottes für Zeit und Ewigkeit. Ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand ein Buch hielt. Es war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit gewaltiger Stimme rief: Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand da war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegeln brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme König Davids. Und dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das ist Ausdruck für Macht und für Weisheit. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Und Christus, das Lamm, ging zu dem, der auf dem Thron saß. Er empfing das Buch aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Weihrauch. Und jetzt passt mal auf, was diese Harfen und diese goldenen Schalen von Weihrauch sind. Das sind die Gebete des Volkes Gottes. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen. Denn du bist geopfert worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester unseres Gottes. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Danach sah ich viele tausend Engel, eine unzählbare Menge, und ich hörte sie alle singen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Christus allein gehören Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Und dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe in diesen Lobgesang einstimmten. Alle, die im Himmel und auf der Erde leben, die Toten unter der Erde, wie die Geschöpfe des Meeres, sie alle sangen: Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron des Siegers sitzt, und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Meine Güte, was für eine Szene. Wer ist Jesus? Er ist der, der berechtigt ist und der würdig ist, dieses wichtigste Buch der Menschen, das sieben Siegel hat, zu öffnen. Er ist der, der im Zentrum aller Macht, aller Autorität, ich sag mal, alles Einflusses, alles, was für Zeit und Ewigkeit wichtig ist. Er ist die Schlüsselperson. Und er hat Menschen frei gekauft. Menschen aus allen Völkern und Nationen, mit allen Sprachen. Schweizerdeutsch ist willkommen. Ja, Schweizerdeutsch, ja. Mit allen Sprachen. Und was ist das Nächste? Also ich muss euch ehrlich sagen, da kaue ich immer wieder dran. Das Nächste ist, er hat nicht nur freigekauft, sondern wozu hat er Menschen freigekauft? Wozu hat er dich freigekauft? Wozu? Wie heißt es hier? Jetzt muss ich es gerade nochmal finden. Ich finde das gewaltig. Hier, Vers 9 und Vers 10. Also, Vers 10. Durch dich sind sie jetzt Könige. Du bist ein König, Königin, Priester, Priesterin Gottes. Sie werden über die ganze Erde herrschen. Wow. Also Gott hat noch einiges geplant mit uns. Im Lichte der Ewigkeit. Im Lichte der Ewigkeit. Ich bin gespannt auf neue Himmel und neue Erde. Bin wirklich gespannt, was wir dort für Aufgaben haben. Wow. Hoffnung, lebendige Hoffnung. Was ist dieses Leben hier? Dieses Leben ist schön, muss gestaltet werden, will gestaltet werden, aber wir haben eine lebendige Hoffnung, wo weit darüber hinausgeht, was dieses Irdische betrifft. Und deswegen auch das, wenn ihr jetzt nächsten Sonntag diesen Akt der Versöhnung habt, im Lichte Gottes ist das ein Akt, der ganz bestimmt weite Dimensionen hat, Weites öffnet, wo wir vielleicht gar nicht so schnell gesehen, aber Gott gebraucht das, wo Versöhnung geschieht im, und der Kreuz, durchs Lamm, dort werden weite Dimensionen geöffnet für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte den letzten Vers aus dem Epheserbrief, ich habe noch so viele Vers da, aber ich kürze jetzt. Nein, es ist so toll, dem nachzuspüren, dieser Hoffnung. Epheser, ihr kennt das auch. Epheser 1, 18 bis 20. Und er gebe euch, der lebendige Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Überlegt mal, was da in Offenbarung 5 angetippt ist. Könige, Priester, herrschen über die Erde. Ein Erbe liegt bereit. Unglaublich. Und das soll euer Herz, eure Gedanken wirklich immer wieder, ich habe fast gesagt, benebeln. Inne. Lebendige Hoffnung. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Zur Nüchternheit des Glaubens gehört Hoffnung, lebendige Hoffnung, lebendige Hoffnung. Und so werden wir aktiv sein, die lebendige Hoffnung. Genau das praktizieren, was lebendige Hoffnung lebt. Das heißt, wir beten. Wir beten in Situationen rein, wo es menschlich gesehen kein Durchdringen mehr gibt. Wir beten, Gebet ist etwas Elementares, etwas Wichtiges. Wir haben Worte der Hoffnung, Worte des Trostes. Wir packen an. Die Hoffnung will leben. Das heißt, sie will Akzente setzen im Leben. Und dazu möchte ich mich immer wieder ermutigen. Und nochmal, in dieser Frucht zieht dieser eine Vers, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Da ist die ganze Kraft Gottes drinnen. Und für euch am nächsten Sonntag, die ganze Kraft Gottes liegt wirklich im Wort, dass dort, wo wir unsere Sünde bekennen, wo wir uns beugen vor dem Lamm Gottes, dass er wirklich reinigt und vergibt. Er reinigt alle Schuld, alles. 1. Johannesbrief, alles. Und dort ist Neubeginn möglich. Amen, so ist es. Das Bekenntnis von der Hoffnung. Hoffnung, die weit über dieses irdische Leben hinausgeht. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr, dass du dieses Wort gesetzt hast. Es ist die Wort. Es ist deine Hoffnung. Es ist dein Leben, das du in uns hineinlegst. Und wir wollen den Helm von der Hoffnung, vom Heil, das du uns gegeben hast, immer wieder anziehen und abhalten, dass deine Gedanken, deine Worte, deine Taten, dein Geist uns wirklich durchdringen kann und dass alles geschieden wird, bis ins tiefste Mark hinein und du immer mehr offenbar wirst in unserem Leben. Und danke, dass du das auch setzt auf den nächsten Sonntag, der besondere Gottesdienst, dass du es setzt, dass es heilig freisetzt, Versöhnung freisetzt, Hoffnung und Perspektive freisetzt. Wir danken dir von Herzen. Amen.